Weniger Schlafen sorgt am nächsten Tag für mehr Hunger. Wir haben eine höhere Sterblichkeit, wenn unser Schlaf fragmentiert ist, sehr unregelmäßig ist und dann noch zu kurz ist. Ganz wichtiges Thema, es fehlt die Energie, um einschlafen zu können. Ganz simpel gesprochen, morgens Licht und abends zur Nacht hin konsequent Licht aus, zumindest blaue Lichtanteile rausnehmen.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Leute, es ist Donnerstag und Donnerstag ist Health Nerds Tag und ich freue mich wirklich wahnsinnig auf diese Folge. Schon seit vielen, vielen Wochen, wir haben sie geplant und es ist ein Thema, wo ich überzeugt bin. Das betrifft Millionen Menschen, mich eingeschlossen, und ich hoffe und ich weiß, dass wir von Matthias heute dazu ein paar gute Ideen, ein paar gute Einsichten und Einblicke in die Wissenschaft bekommen werden. Worum geht's? Es geht um Schlaf. Folgendes Szenario. Viele Menschen glauben, dass sich guter Schlaf einfach in Stunden messen lässt. Also 7, 8 oder vielleicht sogar 9 Stunden im Bett und am nächsten Morgen, logisch, muss man ja erholt aufstehen. Die Realität sieht aber oft anders aus. Ihr kennt das, bin ich sicher. Man schläft lange. Man geht früh ins Bett. Man weiß, hey, ich habe morgen vielleicht was Wichtiges vor. Ich gehe früh ins Bett, ich lasse den Fernseher aus. Ich schlafe jetzt einfach mal 8, 9 Stunden. Und trotzdem am nächsten Morgen wache ich auf und bin nicht fit. Ich komme irgendwie nicht richtig gut aus dem Bett. Und andere Menschen wiederum, die schlafen generell viel, viel weniger als diese 8, 9 Stunden und sind trotzdem morgens erstaunlich fit und kommen gut in den Tag. Und jetzt ist der entscheidende Punkt, und darüber wollen wir heute sprechen. Der Unterschied scheint nicht nur in der Schlafdauer zu liegen, sondern darin, wie wir schlafen. Also, unser Gehirn, unser Körper durchläuft jede Nacht mehrere Schlafzyklen mit unterschiedlichen Schlafphasen. Auch darüber haben wir hier schon gesprochen. Gleichzeitig gibt es sowas wie die innere Uhr. Die bestimmt also, wann wir müde werden, wann wir morgens wach werden, ob wir überhaupt wach werden und wie wir dann leistungsfähig sind. Hormone spielen eine große Rolle. So, für mich als Laien ist es ein faszinierendes Bild, aber eben ein großes Chaos, das es zu entwirren gilt. Und da hilft uns unser Gesundheitswissenschaftler Matthias Baum. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hallo Felix, ich freue mich wie immer, mit dabei zu sein.
Bist du ausgeschlafen, Matthias?
Ich bin ausgeschlafen. Ich musste gerade zum Einstieg, habe ich schon gedacht, deine Energie heute, die ist auch gut.
Ich bin gut drauf.
Ja, ja, absolut.
Kann dir aber sagen, wenig geschlafen. Schulanfang diese Woche. Und unser Karl ist in die Vorschule gekommen und Kindergarten ging auch wieder los. Also ich habe eher wenig geschlafen, aber ich fühle mich gut. Ich freue mich, dass jetzt irgendwie so wieder so ein bisschen Routine in den Alltag kommt. Mhm. Lass uns mal direkt beim Thema bleiben. Wie viele Stunden schläfst du nachts so im Schnitt?
Ja, im Schnitt peile ich immer meine ungefähr 7, 8 Stunden an, merke aber, wie viele von euch wissen das, ich tracke ja auch gerne das ein oder andere, und was so den Schlafbedarf angeht, je nach körperlicher Belastung, steigt das doch gerne auch mal mit an, erreiche ich aber nicht so gut. Sprich, ich kann mich nicht wirklich an den Stunden immer orientieren, die so an Empfehlung nochmal mit dazukommen. Worauf ich definitiv achte, und was auch meine Sollbruchstelle ist, wenn es mal stressiger ist, ist das Thema der Regelmäßigkeit. Weil, um das schon mal vorwegzugreifen, Regelmäßigkeit schlägt die Schlafdauer. Also Schlafdauer bleibt wichtig, aber die Regelmäßigkeit in unserem biorhythmischen Verhalten, das gilt ehrlicherweise auch mit über den Tag, aber vor allen Dingen, was so unsere Schlafzeiten angeht, das ist durchaus auch als wichtiger, vielleicht sogar noch einzustufen, als nur hier auf die Schlafzeit zu achten.
So, das ist spannend. Und da lass uns kurz verweilen. Die Regelmäßigkeit. Also, manch einer wird jetzt sagen, ja, ich schlafe jede Nacht, das ist ja regelmäßig. So.
Ja.
Was meinst du mit Regelmäßigkeit?
Ist auch nicht bei allen, ne?
Ja. Ist auch nicht bei allen, das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Aber gut, das wird auf die meisten wenigstens zutreffen. Ja. So. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal bei mir schaue, also mal gehe ich todmüde mit den Kindern um 8 ins Bett und wache am nächsten Morgen irgendwann wieder auf. Mal gehe ich nachts um 2 ins Bett, mal um Mitternacht, mal um 11. So, also ist das die Regelmäßigkeit, der Zeitpunkt, wann ich ins Bett gehe, oder ist es die Regelmäßigkeit, wie die, ich sag mal, Schlafen-Gehen-Routine aussieht? Also gucke ich immer Fernsehen vorher, lege ich Smartphone früher weg, bin ich noch aktiv, esse ich vielleicht kurz vorm Schlafen? Was meinst du mit Regelmäßigkeit? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Also Regelmäßigkeit bezieht sich in erster Linie auf die Schlafenszeiten. Also sprich, zu einer regelmäßigen Uhrzeit abends ins Bett zu gehen und am nächsten Morgen regelmäßig aufzustehen. Und natürlich gibt es einige Faktoren, die die Schlafqualität und auch die Schlafarchitektur und auch das Durchlaufen der Schlafzyklen natürlich mit beeinflusst. Du hast es gerade gesagt, wenn ich zwar immer regelmäßig ins Bett gehe, sagen wir um 22 Uhr, 23 Uhr, was schon eher auch ein späterer Typ ist, verhältnismäßig, und ich dann vielleicht manchmal noch kurz vorher etwas esse, dann kann sich das durchaus auch auf den Schlaf auswirken. Aber die Regelmäßigkeit würde quasi bestehen bleiben. Mhm. Und Verschiebungen in der Regelmäßigkeit, das kennen viele und das kennen zumindest alle Menschen da draußen ohne Kinder. Kinder sind ein sehr guter Taktgeber, das muss man ganz ehrlich sagen, wenn sie auch getaktet sind. Was bedeutet das? Wenn Kinder regelmäßig zu ihrer Schlafenszeit ins Bett gehen, sagen wir beispielsweise um 19, 20 Uhr abends, und sie schlafen, werden sie morgens auch aufwachen. Und das macht man ja rein theoretisch im Idealfall nicht nur unter der Woche, sondern auch am Wochenende. Mhm. So, natürlich kommt es ab und an mal zur Abweichung, man ist mal unterwegs. Aber wenn es hier zu ständigen Verschiebungen kommt, würden Kinder wahrscheinlich dann morgens auch etwas länger schlafen. Die wachen aber schon gerne auch zur gleichen Zeit auf. So, mein bester Taktgeber, den ich zu Hause habe, neben meiner Frau, ist ehrlicherweise meine Tochter, die nämlich sehr regelmäßig morgens immer wieder um die gleiche Uhrzeit aufwacht. Mhm. Und das haben viele Menschen ohne Kinder natürlich nicht, weil sie sagen, okay, unter der Woche, ich quäle mich hier morgens aus dem Bett raus, weil meine Arbeit früher anfängt oder ich noch Dinge vorher zu erledigen habe, und versucht dann auch abends regelmäßig zu einer gleichen Uhrzeit unter der Woche ins Bett zu gehen. Aber spätestens dann Freitagabend bricht man dann damit und sagt, ja mein Gott, dann gehen wir heute nochmal aus. Wir gehen was Leckeres essen, ich mache Party, ich gucke noch länger einen Film beispielsweise. Und dann kommen wir schon zu den ersten Verschiebungen. Also da haben wir die Regelmäßigkeit nicht mit dabei. Das heißt, Regelmäßigkeit bezieht sich nicht nur auf 5 Tage werktags und dann am Wochenende kann ich ausweichen, sondern im Idealfall bezieht sich die Regelmäßigkeit auf jeden Tag, auch im Urlaub, auch in Ferien, immer. Und wir sehen das, also ich habe es ein bisschen spitzer formuliert, mit dem wirklich, dass die Regelmäßigkeit die Schlafdauer schlägt. Schlafdauer bleibt nach wie vor wichtig. Aber es zeigt sich in aktuelleren Daten und auch in größeren Kohorten, also über 60.000 Personen, die da untersucht worden sind und man quasi die Schlafdaten im Labor mit überprüft hat, dass die Schlafregelmäßigkeit zu einem niedrigeren Gesamtmortalitätsrisiko führt, 20-48%. Durch den regelmäßigen Schlaf, wichtiger eben als nur die Schlafstunden am Ende des Tages zu haben, wo viele Menschen wahrscheinlich eher drauf achten würden. Mhm.
So, das heißt also, das können wir uns direkt mal merken, die Regelmäßigkeit ist key. Das ist es, worauf es ankommt. Und lass uns da auch nochmal direkt eine Parallele ziehen, das machen wir ja hier bei den Health Nerds eigentlich immer, in die Evolution oder ins Tierreich. Also wenn wir mal schauen, ein wild lebendes Tier, und da kommen wir Menschen ja am Ende ja irgendwie auch her. Klar, da gibt's keinen Montag bis Freitag und dann ist Wochenende, ja, sondern da ist jeder Tag irgendwie gleich, vielleicht ein bisschen abhängig von der Jahreszeit oder vielleicht abhängig vom Wetter oder von irgendwelchen anderen äußeren Umständen. Aber klar, also erst einmal, wenn wir schauen, ein Pferd ein wild lebendes Pferd wird wahrscheinlich relativ regelmäßig zu den gleichen Zeiten ruhen und zu den gleichen Zeiten eher aktiv sein. Oder wenn wir bei den Primaten schauen, bei den Affen, wird es wahrscheinlich auch da einen festen Rhythmus geben, oder? Wie ist das im Tierreich?
Also ich kenne mich da mit Pferden weniger gut aus. Bei Primaten ein bisschen besser, wobei ich auch da nicht jede einzelne Primatenart genauer einstufen kann. Bei Homo sapiens ist es aber definitiv etwas, was sehr naheliegend ist und sich auch entwickelt hat, nämlich unser Biorhythmus im Laufe der Evolution, sprich einen für uns eingetakteten Rhythmus, der 12-Stunden-12-Stunden-Rhythmus, sprich einen Tag von 12 Stunden und eine Nacht von 12 Stunden. Und bitte nochmal, Nacht bedeutet in dem Falle nicht, wir müssen, sobald die Nacht beginnt, letztendlich 12 Stunden nach dem Aufstehen, sofort schlafen. Aber die Aufgaben und das, was wir tun, gesellschaftlich, also in der Gruppe, in der wir uns bewegen, was Essen angeht, was Ruhezeiten angeht, was körperliche Aktivitäten angeht, das verändert sich zumindest. Und wer schon mal draußen unter freiem Himmel geschlafen hat, ohne viele elektronische Geräte, Taschenlampen, Lichtquellen und so weiter, merkt dann plötzlich auch, wenn es dann eine Feuerstelle vielleicht noch gibt oder selbst die nicht mehr, es wird dann auch dunkel. Und wenn ich nicht die Möglichkeit habe, irgendetwas anderes zu tun, kommt man logischerweise zur Ruhe und man hat eher eine Ruhephase, in der man vielleicht noch nicht schläft. Das wirkt sich auf die innere Uhr aus. Das heißt, mit der Abnahme des Lichtes schon zum Abend hin, ne, der Winkel des Sonnenlichtes, der auf die Erde auftrifft, verändert sich. Wir haben höhere rote Lichtanteile, weniger blaue Lichtanteile. Das sehen wir bei einem schönen Sonnenuntergang. Und damit weniger Aktivität für unseren suprachiasmatischen Nukleus, die innere Uhr im Gehirn, die quasi vor allen Dingen über Lichtreize gesteuert wird. So, jetzt nimmt das ab. Wir kommen eher tendenziell zur Ruhe und die Melatoninproduktion im Gehirn wird quasi aus der Zirbeldrüse wird quasi freigesetzt und akkumuliert sich. Ne? Es steigert sich langsam. Irgendwann habe ich eine höhere Menge an Melatonin und das hat dann auch etwas mit einem gewissen Schlafdruck zu tun und Müdigkeit. Und am Ende des Tages, beziehungsweise wirklich in der Nacht, sorgt es letztendlich dafür, dass wir nicht nur müde werden, sondern sich letztendlich auch unser Schlaf und die Schlafqualität mit anpassen kann. So, das heißt, wenn ich da, um da noch kurz zu erwähnen, eine Regelmäßigkeit habe vielleicht, aber abends sehr lange noch viel Lichteinfall habe, dann schlafe ich vielleicht regelmäßig, aber dann leidet unter Umständen die Schlafqualität.
So, das heißt, im Tierreich, da wo wir Menschen auch herkommen, gibt es diese Regelmäßigkeit und es gibt eben nicht diese kulturellen Veränderungen oder Zwänge, in denen wir momentan leben. Das Learning daraus ist also, okay, wenn wir versuchen, diese Regelmäßigkeit ein bisschen irgendwie reinzubekommen, da geht es also nicht darum, dass man vielleicht einmal in der Woche oder einmal im Monat feiern geht oder irgendwie mal eine Nacht länger wach bleibt, sondern es geht schon darum, dass man in den meisten Tagen eben versucht, diese Regelmäßigkeit reinzubringen und eben einen Rhythmus zu finden. So, das ist das eine. Jetzt wollen wir aber mal gucken. Schlafen ist und ich glaube, diesen Wissensstand haben mittlerweile die meisten Menschen. Es ist nicht nur eine passive Aktivität unseres Körpers, wobei das klingt schon widersprüchlich, eine passive Aktivität. Aber was ich meine, früher ist man wahrscheinlich davon ausgegangen, ja, Schlaf ist, man liegt einfach und es passiert nicht viel. Ja. Der Körper ruht, ja, alles entspannt sich. Jetzt weiß man mittlerweile, da passiert wahnsinnig viel, vor allem in unserem Gehirn. Schlaf ist essentiell. Ohne Schlaf sterben die meisten Lebewesen, wir Menschen natürlich auch. Also Schlaf brauchen wir. Es ist fester Teil unseres Lebens. Nimm uns mal mit durch so eine Nacht, wenn wir jetzt mal eine gesunde Nacht uns vorstellen. Jemand, der im besten Fall also mit dem normalen Tag-Nacht-Rhythmus tatsächlich zur Ruhe kommt, einschläft. Wie sind die Phasen, durch die ich nachts gehe mit meinem Körper, mit meinem Gehirn, vom Einschlafen bis zum Aufwachen?
Also der eine wichtige Punkt, den du gerade schon erwähnt hast, es ist nicht etwas Passives. Und sprich, wir haben unseren aktiven Alltag und dann schalten wir einfach ab, sondern das Gehirn bleibt in unterschiedlichen Schlafphasen auch noch sehr, sehr aktiv und genau das verändert sich. So, und der nächste Punkt, den ich als sehr wichtig empfinde, ist nämlich zu sagen, dass Schlaf an sich nicht nur ein bestimmter Status ist, sondern diese unterschiedlichen Schlafphasen auch unterschiedliche Aufgaben erfüllen und unterschiedliche Funktionen haben oder unsere Körperfunktion sich dabei verändert. Das heißt, wenn ich im Idealfall es schaffe, regelmäßige Schlafzeiten zu haben und auch eine gewisse Schlafdauer, die zu mir passt. Da nehmen wir immer gerne diese 7,5 Stunden, die im Mittel gerne empfohlen werden. Die darf aber logischerweise auch ein bisschen variieren. Dann beginnt das Ganze erstmal mit Einschlafen. Und bei Einschlafen bleibe ich schon mal direkt hängen, weil das ist quasi diese Brücke zwischen Wachzustand und dann auf dem Weg zum echten Schlaf. Und für viele Menschen beginnt ja hier die Problematik mit dem Schlafen. Das heißt, ich möchte jetzt gerne schlafen und merke, das funktioniert unter Umständen schon nicht so gut. Das heißt, was könnten Gründe dafür sein? Auch hier, ne, wir hatten es eben am Anfang erwähnt, vielleicht zu spät etwas gegessen, zu viel Lichteinfall am Abend, die Melatoninproduktion ist nicht hoch genug. Oder ein ganz wichtiges Thema, es fehlt die Energie, um einschlafen zu können. Das ist sehr interessant für Menschen, die mit Müdigkeit und Erschöpfung im Alltag zu tun haben, die wirklich ein Energiemangelproblem haben, dass die Energie fehlt, um einzuschlafen. Und dann stellt man sich die Frage, warum ist das so? Ja, weil es ein aktiver Prozess ist. Es ist nicht einfach nur ein Abschalten, sondern es ist der Hinweis, der vom Gehirn verarbeitet wird, dass der Schlafdruck quasi steigt, dass, naja, Energie verbraucht worden ist. Und wenn das registriert wird, muss aktiv in Form von Energie das Wachzentrum im Gehirn abgeschaltet werden oder runtergefahren werden. Fehlt Energie, funktioniert das unter Umständen nicht so gut. So, sollte es funktionieren, komme ich über eine Leichtschlafphase schon zu Beginn des Schlafes im Idealfall in eine Tiefschlafphase. Zunächst zu dem Leichtschlaf. Das macht von der Gesamtschlafdauer den größten Anteil aus, zwischen 45-55%, und ist quasi immer wieder so unsere Zwischenphase, wo wir hinkommen. Und auch Leichtschlaf, auch wenn das so klingt, ich habe so einen leichten Schlaf, ist es auch ein wichtiger Prozessanteil. Hier kommt es quasi einmal für die Übergänge, ist es entscheidend, und hier kommt es wirklich auch zur Verarbeitung von Informationen über den Tag. Faktenwissen und erlernte Bewegungsabläufe werden gefestigt und auch Körpertemperatur und Blutdruck sinkt ab. Man wird so abgeschirmt von der Außenwelt. Man kennt das manchmal auch vom Einschlafen, wenn es dann weggeht. Man wird vielleicht noch mal ein bisschen wacher und merkt irgendwie, man nimmt Geräusche viel weniger wahr, wenn man irgendwas in der Umgebung hat. So, und dann kommt der schon oft zitierte Tiefschlaf. 15-25% des Schlafes sollten Tiefschlaf sein. Wenn wir das in Stunden umrechnen, also zwischen 1,5-2 Stunden, würde sich das ansiedeln. Und es wird für die körperliche Erholung eigentlich als wichtigste Phase gesehen. Die Gehirnaktivität wird in dem Falle wirklich einmal runtergefahren. Die Hirnwellen verändert sich, mehr Delta-Wellenaktivität, langsamere elektromagnetische Wellenbewegungen, die quasi stattfinden. Und jetzt schüttet der Körper Wachstumshormone aus, das Immunsystem wird aktiv, kaputte Zellen und Gewebe werden regeneriert und es kommt wirklich zu Reinigungsprozessen im Körper. Von daher, immer wenn man an körperliche Regeneration denkt und merkt, irgendwie das funktioniert vielleicht nicht so gut, auch mit Blick auf Trainingserfolge, dann ist Tiefschlaf ein ganz wichtiger Punkt. So, und dann gibt es nach dieser Tiefschlafphase immer wieder ein Wechsel in so eine Leichtschlafphase. Und wenn man sich das wenn man es entweder trackt oder wirklich im Schlaflabor überprüft, ist es im Idealfall so, dass zu Beginn der Nacht, also die erste Nachthälfte, mehr ein Wechsel zwischen Tief- und Leichtschlafphasen ist. Und zwischendrin gibt es auch die sogenannten REM-Schlafphasen. So, jetzt wird das Gehirn aber wieder ganz aktiv. Ja, die Hirnwellen sind aktiv. Es sieht fast von außen betrachtet so aus, als ob man wach wäre. Und hier geht es um die psychische Regeneration. Emotionales Gleichgewicht könnte man auch sagen. Die Verarbeitung von Informationen über den Tag. Und das kennen wir. REM-Schlafphasen wirklich, wenn wir nämlich morgens sagen, da habe ich doch noch irgendetwas geträumt. Hier träumen wir in dieser Zeit. Und es ist enorm wichtig, du hast es eben eingangs erwähnt, ohne Schlaf weder die körperliche Regeneration noch die geistig-mentale psychische Regeneration. Und es macht uns krank und wäre irgendwann auch tödlich. Es ist eine Foltermethode, Schlafentzug einzusetzen. So, und hier in dieser REM-Schlafphase, diese kreative Verarbeitung, die taucht dann langsam auf und in der zweiten Nachthälfte nimmt das zu. Also sprich, die Menge an Tiefschlaf nimmt ab und mehr REM-Schlaf. Sollten ungefähr so 20-25% des Schlafes sein. So, und die Zyklen, in denen das abläuft, die du erwähnt hast, die dauern im Mittel so 90 Minuten, schwankt bei der einen oder anderen Person in der Spanne zwischen 60-120 Minuten. Und der Zyklus heißt dann letztendlich von Leichtschlaf zu Tiefschlaf, zu Leichtschlaf zu REM-Schlaf, zu Leichtschlaf zu Tiefschlaf beispielsweise in einer Zeitspanne von ungefähr 90 Minuten. Und dann beginnt es wieder mit einem neuen Leichtschlaf, ein neuer Zyklus. Und wenn wir das hochrechnen, durchlaufen wir im Mittel, wenn im Mittel ein Zyklus 90 Minuten geht, zwischen 4-6 Schlafphasen. Und da kommt auch diese Zahl erstmal her, diese 7,5 Stunden, an denen sich dann im Mittel gerne orientiert wird, dass man so ungefähr 5 Schlafphasen durchläuft. Das kann mal mehr, mal weniger unterschiedlich sein. Wenn man sich das eben im Detail anschaut von der Schlafzeit, wie viele Stunden habe ich mit Tiefschlaf verbracht, mit REM-Schlaf, wie erholt fühle ich mich dann wirklich auch am nächsten Morgen, das ist ja genau unser Thema heute auch, dann gucken wir uns eben, je nachdem wie es zu tracken ist oder ob man wirklich auch in ein Schlaflabor geht, je nachdem wie auffällig es ist, haben wir diese Phasen und haben wir die Zyklen, also stimmt letztendlich die Gesamtschlafarchitektur. So, im Idealfall, wie jetzt versucht zu erklären, haben wir genau diese Wechsel. Und das wäre ein gesunder Schlaf, so könnte man das definieren.
Okay, also spannend. Viele verschiedene Schlafphasen, Leichtschlaf, Tiefschlaf, REM-Schlaf, Schlafzyklen und eben verschiedene Phasen, die wir wirklich jede Nacht durchlaufen.
Absolut.
Jetzt kann man sich vorstellen, okay, wenn es da zu Störungen kommt, weil die Nacht kürzer ist als geplant, weil vielleicht mich etwas aufweckt, weil der Fernseher vielleicht noch läuft, weil vielleicht die Kinder nachts wach werden und mich wecken, weil ja irgendwelche äußeren Einflüsse dafür sorgen, dass ich eben nicht all diese Phasen durchlaufen kann. Dann kann ich mir vorstellen, okay, das kann zum Problem werden. Nimm uns da nochmal mit rein. Warum wird das eben zum Problem, wenn die Nacht nicht so ruhig verläuft, wie sie laufen sollte?
Naja, das lässt sich schon relativ simpel ableiten aus dem, was die einzelnen Schlafphasen eigentlich für uns leisten. Ja, also das heißt, wenn ich nicht ausreichend Tiefschlaf habe und das über regelmäßige Zeiten, dann werden das Menschen, vor allen Dingen die, die sportlich aktiv sind, erkennen, dass die körperliche Regeneration nicht optimal funktioniert hat. Dann hat man zwar seinen Trainingsplan und sagt, ich habe doch jetzt meine Krafteinheit an dem einen Tag gemacht und rein theoretisch könnte ich jetzt 36, 48 Stunden später die nächste Einheit machen, aber man fühlt sich nicht wirklich erholt. Es könnte ein Faktor sein, der mit dazugehört. Das Gleiche gilt natürlich auch über die eigene innere Stressbelastung oder die Verarbeitung von Informationen. Und wer sich mit selbst individuell damit beschäftigt, erkennt auch, dass die Anforderung an Tiefschlaf und REM-Schlaf jetzt nicht nur eine Zahl ist von außen, das ist erstmal, das sind erstmal so prozentuale Angaben, wie viel es letztendlich sein sollte. Aber je nach Belastungssituation, ich merke das immer wieder bei mir persönlich, aber ist jetzt nicht nur bei mir, sondern grundsätzlich so, wenn es eine hohe kreative Anforderung an einem Tag gegeben hat, dann wird die Nacht auch mit mehr REM-Schlaf Verarbeitungsprozesse mit hervorrufen. Wenn das körperliche Training intensiv war, dann sollte es im Idealfall so sein, dass auch mehr Tiefschlaf stattfindet und dementsprechend dieser körperlichen Regeneration und den Prozessen nachgegangen werden kann. So, und guck dir jetzt Stück für Stück an, wenn ich die Struktur, die Architektur verändere, also vielleicht gibt es diese Schlafzyklen nicht, ich habe auch den Leichtschlaf nicht, das heißt, dann werden weniger Reize von außen abgeschaltet oder ich bin sehr unregelmäßig, dann werden die biorhythmisch ausgeschütteten Hormone, insbesondere eben Melatonin, nicht dann dort sein, wenn ich sie im Schlafzyklus benötige. Und dann liege ich zwar 7, 8, 9 Stunden im Bett und ich schlafe sogar, ich könnte sogar vielleicht selbst einschätzen, manchmal, ich mache die Augen zu und schlafe und wach morgens auf, bin aber trotzdem gerädert, dann gibt es unterschiedliche Aspekte mit dabei, wenn es sich wirklich auf die Architektur des Schlafes oder auf die fehlenden Schlafphasen bezieht und das nicht nur an einer Nacht, sondern wiederkehrend in den Nächten, dann haben wir unterschiedliche Auswirkungen bis hin zu wirklich, ich hatte es eben schon gesagt, was die Regelmäßigkeit angeht, auch dem Thema der Gesamtmortalität, die steigt. Also wir haben eine höhere Sterblichkeit, wenn unser Schlaf fragmentiert ist, sehr unregelmäßig ist und dann noch zu kurz ist.
Und das ist Statistik, Matthias, das ist wirklich hart untersucht, da gibt es belastbare Zahlen für.
Definitiv, also für die nochmal, wenn ich es nochmal im genauen Detail sagen darf, was die Regelmäßigkeit versus Schlafdauer oder was heißt versus Schlafdauer, aber was ist quasi wichtiger, können wir auf jeden Fall sagen, die Regelmäßigkeit ist wichtig. Hier darf man gerne nochmal genauer in die Daten reinschauen, da sind es Beobachtungsuntersuchungen, das heißt, wir haben da gewisse Korrelation, das heißt noch nicht kausal alles final beschrieben, aber das, was ich aufgezählt habe von Schlafdauer, also zu wenig schlafen, sehr unregelmäßig schlafen, veränderte Schlafarchitektur und reduzierte Schlafphasen, wie zu wenig Tiefschlaf, zu wenig REM-Schlaf, dann wird es, und das ist definitiv untersucht und bewiesen, neben der Verschiebung im Biorhythmus, es wirklich zu Problemen in allen Organsystemen kommen. Stoffwechsel, Immunsystem. Und es lässt sich alles sehr simpel erklären. Wir haben das schon häufiger mal angesprochen. Weniger schlafen sorgt am nächsten Tag für mehr Hunger. Und dann werden Leute sagen, warum passiert das? Menschen essen mehr.
Aha.
Und das hängt nicht nur damit zusammen, weil wir jetzt mehr Zeit wach haben, weil wir ja kürzer geschlafen haben und deshalb mehr Zeit zum Essen haben, sondern weil sich unsere Hormonausschüttung verändert. Es wird mehr Ghrelin produziert. Es ist ein peripheres Hormon, das im Magen produziert wird und im Gehirn Hunger signalisiert. Das ist ein Teil der Hungerkaskade letztendlich, ne? Und das heißt, wir werden im Verhältnis mehr essen. Wir sehen in Untersuchungen auch, können wir weitergehen, habe ich hier auch im Podcast schon mal erwähnt, zwei Gruppen, die untersucht werden. Die eine Gruppe, beide sollen Gewicht reduzieren. Beide Gruppen werden mit ihrer Ernährung bilanziert, haben die gleiche Nahrung, Zusammensetzung und die gleiche Kalorienmenge, trainieren beide. Und der einzige Unterschied ist der Schlaf und die, in dem Falle die Schlafdauer. So, die wird reduziert. Beide Gruppen nehmen gleich viel ab, wobei die Gruppe mit der reduzierten Schlafdauer aber mehr Muskelmasse verliert und weniger Fett verliert. Sprich, körperliche Regenerationsprozesse, kognitive Verarbeitung, kreative Verarbeitung, all das ist Schlaf und wie gesagt nicht passiv, sondern ein hochwichtiger Prozess, dem wir viel mehr Aufmerksamkeit geben müssen. Und diese Veränderung auf der einen Seite festzustellen, viele merken das für sich natürlich auch, sondern dann ist die Frage, was kann ich dann jetzt eigentlich alles tun? Ich glaube, wir werden noch drüber sprechen. Aber es ist erstmal der Punkt, hier haben wir eigentlich unsere wirklichen Problemstellen, auf die wir jetzt achten können. Ich gebe schon mal vorweg, Regelmäßigkeit ist vielleicht die erste wichtige Stellschraube, die wir verändern können.
Wahnsinn, unser Schlaf, wirklich ein faszinierendes Ding. Jetzt lass uns nochmal schauen und tiefer reingehen in das Thema Chronotypen. Darüber haben wir auch eine Folge gemacht vor einiger Zeit. Also die Lerchen und die Eulen, ja, also die früh aufstehen können ohne Probleme und sagen, hey, easy. Und die eher spät ins Bett gehen und auch morgens lieber länger schlafen wollen. So, da gibt's wirklich also diese zwei Gruppen. Das klingt so ein bisschen nach so Kindermärchen, aber es ist tatsächlich in der Wissenschaft, hast du uns damals erklärt, eine Einteilung, eine einfache, aber die tatsächlich messbar existiert. So, jetzt kann ich mir vorstellen, dass das natürlich auch Auswirkungen auf meinen Schlaf hat und auch, sagen wir mal, Auswirkungen darauf haben sollte, wie ich meine Schlafroutine planen sollte. Also erst einmal nochmal die Frage, wie kann ich für mich selber vielleicht nochmal feststellen, bin ich eher Lerche oder eher Eule? Und wie sollten diese beiden Chronotypen am Ende ihre Schlafhygiene gestalten?
Ja, also wenn ich mich recht entsinne, ich gehe gerne in den Podcast nochmal rein, aber jetzt aus der Erinnerung heraus, müsste ich es erwähnt haben, ansonsten sage ich es jetzt gerne nochmal. Eulen- und Lercheneinteilung ist die simplifizierte Variante von, okay, es gibt die Lerchen, die stehen gerne früher auf, gehen auch früher ins Bett, und es gibt die Eulen, die gehen gerne später ins Bett, stehen früher auf. Es gibt also gewisse Unterscheidungen. Evolutionär total sinnvoll, dass man in den Populationen Unterschiede hat, ne? Weil wenn alle zur gleichen Zeit immer schlafen und zur gleichen Zeit aufstehen, dann haben wir eine gewisse Phase, in der wenig Schutz stattfinden kann für eine Gruppe. So könnte man sich das auch mit erklären. Jetzt gehe ich aber einen Schritt weiter. Die Einteilung ist simpel, die Richtung stimmt, aber sie wird oft falsch interpretiert. Weil Felix, du würdest dich wahrscheinlich eher als eine Eule bezeichnen. So abends kann ich noch gut arbeiten. Genau. Das funktioniert eigentlich ganz gut. So, das Problem ist, dass wir uns den Weg teilweise zu einfach machen, indem wir sagen, naja, ich bin halt ein später Typ und von daher kann ich lange und lange wach bleiben. Das wirkt sich, wie du es auch bei dir schon beschrieben hast, unter Umständen auch auf deine Schlafregelmäßigkeit aus. Und morgens aufstehen musst du dann schon, weil die Schule auch bei euch oder im Kindergarten zu einer gewissen Uhrzeit anfängt. Also hat es unter Umständen Einfluss auf die Dauer des Schlafes. So, dann gibt es heutzutage sehr gute Untersuchungen zum Chronotyp und zur Chronotypbestimmung. Ich kann das immer nur empfehlen. Ich empfehle gerne die LMU, also Ludwig-Maximilian-Universität in München, zur Chronotypbestimmung. Das ist ein Fragebogen. Und dann teilt man sich nicht nur ein in Eule und Lerche, sondern erkennt, oh Wunder, es gibt eine Normalverteilung, eine gaußsche Normalverteilung, diese nette U-Kurve mit dem U nach unten geöffnet, wo man sagt, so viel Prozent liegen in dem sehr frühen und in dem sehr späten Bereich. Und dann erkennen wir, es gibt diese extremen Spättypen und diese extremen Frühtypen, aber sie machen prozentual natürlich nur einen kleinen Teil aus. Und das will ich damit sagen, dass man sich nicht zu simpel einteilt in, okay, ich stehe gern früh auf, ich stehe gern spät auf, und dann habe ich plötzlich eine viel zu starke Verschiebung, so wie es eigentlich auch nicht passt. So, von daher finde ich persönlich meinen eigenen Chronotypen, dann habe ich eine Einschätzung, wann sollte ich ins Bett gehen, und dann kann ich mich in der Regelmäßigkeit da gut mit anpassen.
Heißt also schon mal, es macht auch wenig Sinn, sagen wir mal, gegen den Chronotyp zu arbeiten ein Leben lang, oder wie würdest du das einschätzen?
Ja, ich würde zum einen sagen, ja, gegen den eigenen Typ zu arbeiten könnte durchaus mit Auswirkungen haben, weil es quasi der Chronotyp auch jetzt nicht nur etwas ist, was man antrainiert, das kann man etwas formen, aber durchaus auch genetisch determiniert ist, ne? Also wie wird quasi die innere Uhr immer wieder angesteuert? Und meine Erfahrung, weil ich mich selbst auch tendenziell eher als späteren Typ einordnen würde, aber nicht so ganz späten Typ, dass man dazu neigt, tendenziell eher seinen Schlaf dadurch zu verkürzen. Wohingegen die Lerchen merken, okay, ich bin früher müde, also gehe ich auch zu meiner Uhrzeit ins Bett und erkennen, dass sie dann zumindest auch mehr Zeit im Bett verbringen können. Ne? Es ist klar, wenn ich später unterwegs bin, dann bleibt mir unter Umständen noch weniger Zeit.
Okay. Lass uns, Matthias, nochmal einen kurzen Abstecher in die Hormonwelt machen. Die beiden Hormone, die dafür sorgen, dass wir A, müde werden oder B, auch wieder wach werden, die werden ja getriggert durch irgendetwas, also wahrscheinlich durch das Licht. Gib uns da nochmal einen Einblick. Wie funktioniert das, und vor allem, was sind die Learnings, die wir alle mitnehmen können für einen wirklich guten Schlaf?
Ja, also Hormone gibt es natürlich viele, und viele werden durch Schlaf mit beeinflusst, aber taktgebend, also wir sprechen ja auch gerne vom Meister des Biorhythmus, da reden wir eigentlich gerne über Melatonin, was quasi ein Hormon, aber körperlich gesehen auch eigentlich ein Antioxidant ist, auch im Laufe der Evolution, für uns wichtig für unseren Tag-Nacht-Rhythmus ist. So, und dann der Gegenspieler im weitesten Sinne, auch zumindest auf der Ebene Biorhythmus, könnte man Stresshormone und insbesondere Cortisol mit einstufen. Auch hier sehen wir natürlich bei vielen Unterschiede, was die Produktion und die Bildung von Hormonen ausmacht, wenn ich von außen beispielsweise gereizt werde. Was heißt das im Konkreten? Wenn wir morgens aufwachen und für die Menschen, die morgens aufwachen und quasi die Augen aufschlagen, und genau darauf bezieht sich das ja, was bei vielen eben nicht passiert, sondern sie haben dann geschlafen. In der Quantität lagen sie im Bett. Wir haben jetzt schon gesagt, die Architektur, die Schlafarchitektur, die Schlafphasen, das hat unter Umständen nicht gestimmt. So, dass wir aber morgens aufwachen, dafür brauchen wir ein anderes Hormon, und das nennt sich Cortisol. So, unser Cortisol Awakening Response, die höchste Cortisolausschüttung des Tages, ist quasi morgens. Und die, Felix, ist bei einem getakteten Biorhythmus zu einer regelmäßigen Zeit. Und die haben wir eigentlich auch alle in uns, aber wir überlagern das mit anderen Hormonen. Was bedeutet das, wenn wir aus unserer Regelmäßigkeit verlassen und sagen, bei einer Person passiert das morgens um 7 Uhr oder meinetwegen 6.43 Uhr. Und dann kommt eigentlich diese Cortisolausschüttung. So, jetzt entscheide ich mich aber, entweder um 5 aufzustehen oder um 8 aufzustehen. Dann verschiebt sich das Ganze etwas. Dann kommt zwar eine Cortisolausschüttung, und je nachdem kann es dann im Laufe des Tages sein, dass sich auch meine Cortisolkurve etwas verschiebt, ich dann abends noch nicht wirklich müde bin und mich dann abends entscheide, beispielsweise Lichteinfall, du hast es erwähnt, am Abend noch zu haben oder zu spät zu essen, soziale Interaktion, zu viel Sport oder körperliche Aktivität am Abend zu haben, sodass die Melatoninproduktion, der eigentliche Meister, zu spät einsetzt. Ja, also simpel erklärt, wenn ihr Licht am Abend, blaue Lichtanteile, ob nun über Fernseher, über Raumlicht, über was auch immer, in eure Augen einfallen, sinkt die Melatoninproduktion um den Faktor 10. Das heißt, ich habe nur noch einen Bruchteil. Es wird ein bisschen was produziert, aber nur ein Teil. Und weil sich Melatonin aufbaut über die Nacht und die höchste Melatoninausschüttung tief in der Nacht ist, sprich um 3-4 Uhr nachts, verschiebt sich das. Und diese Verschiebung heißt dann unter Umständen am nächsten Morgen, dass ich noch mehr Melatonin habe und habe zwar meine erste Cortisolausschüttung, aber die nehme ich gar nicht wirklich wahr. Wir haben eine Verschiebung im Tag-Nacht-Rhythmus. Und die Rückkehr in diese Regelmäßigkeit, und deswegen habe ich das zu Beginn gleich erwähnt, ist das Erste, was ich machen würde, bevor ich anfangen würde, etwas einzunehmen oder irgendetwas sonst irgendwie umzustellen. Es gibt viele spannende Tools, über die wir auch schon gesprochen haben, aber der erste Hebel ist die Regelmäßigkeit. Und ganz simpel gesprochen, morgens Licht und abends zur Nacht hin konsequent Licht aus, zumindest blaue Lichtanteile rausnehmen. Und morgens ist der Zeitpunkt, an dem ich aufstehen muss oder wirklich meine Cortisolausschüttung kommt, und 12 Stunden später beginnt die Nacht. Also ab dann versuche ich, das Licht zu dimmen, weniger blaue Lichtanteile zu haben, eine Blaulichtfilterbrille zu verwenden. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Dann komme ich in meine Regelmäßigkeit so, und dann gehe ich auch noch regelmäßig zu Bett, wirklich zum Schlafen, habe eine ausreichende Schlafdauer und am nächsten Morgen mein regelmäßiges Aufstehen. Und jetzt im Idealfall eben nicht nur unter der Woche, sondern auch am Wochenende. Und das Spannende ist, wir können das wieder zurückführen in unsere Regelmäßigkeit rein. Natürlich gibt es verschiedene andere Ursachen, warum dann auch mal Schlaf nicht gut sein kann. Aber wir müssen uns nicht zu sehr damit beschäftigen, wie bekomme ich jetzt meinen Tiefschlaf, wie bekomme ich genügend REM-Schlaf. Wenn wir uns dieser Regelmäßigkeit annehmen, kann das Gehirn und der gesamte Organismus in diese Schlafphasen und auch in diese Zyklen zurückkehren.
Boah, ein wirklich komplexes System, unser Schlaf. Und ich glaube, wir alle verstehen immer besser, warum es auch so essentiell ist, dass wir eben ja bestimmte Regeln einhalten und besser verstehen, wie das Thema Schlaf evolutionär aufgebaut ist und warum so viele Menschen eben Probleme damit haben. Jetzt lass uns mal noch über so ein paar Störfaktoren reden. Also Licht haben wir verstanden, ist ein Riesending. Viele Leute starten morgens dann direkt erstmal mit einem Kaffee. Also bevor sie überhaupt die Augen richtig aufhaben, direkt der Gang zur Kaffeemaschine. Es gibt auch ich weiß, im Freundeskreis habe ich Leute, die haben eine programmierbare Kaffeemaschine. Der Wecker klingelt um 6.30 Uhr und um 6.28 Uhr heizt die Maschine schon mal an. Und um 6.32 Uhr läuft die erste Bohne durch. Wie ist es mit Alkohol am Abend zuvor beispielsweise? Wie ist es mit spätem Essen, frühem Essen? Welche Einflüsse passieren da, wenn mein Magen oder mein Verdauungstrakt voll aktiv ist? Gib uns da nochmal so einen Abriss, was auch da typische Fehler sind, die wir machen. Gerne.
Also Alkohol am Abend sowie am Morgen ist nicht optimal. Aber am Abend wird es auf jeden Fall ein zusätzlicher Stressor sein, dass die Schlafqualität abnehmen wird. Und mit Schlafqualität meine ich in dem Falle, dass eben genau der Tiefschlaf oder und der REM-Schlaf nicht ausreichend vorhanden sein werden. Zu spätes Essen am Abend sorgt letztendlich auch dafür, dass der Verdauungstrakt in einer Aktivität bleibt. Ihr müsst euch das wie folgt vorstellen, dass der Biorhythmus von außen über Reize, in dem Falle Licht ist das eine, aber eben auch über Essen und Kältereize, soziale Interaktionen, könnte man alles mit dazu zählen, das System immer wieder auf Tag schalten. Das heißt, in unserer inneren Uhr, in diesem suprachiasmatischen Nukleus, werden andere Gene abgespielt, die dem Körper vermitteln, okay, es ist Tag. So, das heißt, wenn ich zu spät esse, das beschreiben ja auch viele Menschen, sagen, das liegt mir dann schwer im Magen unter Umständen und ich komme gar nicht wirklich zur Ruhe, weil biorhythmisch bin ich immer noch in einem Modus, oh, hier ist ja jetzt ausreichend Essen. Das heißt nicht, man muss 12 Stunden nach dem Aufstehen bis dahin nichts mehr gegessen haben, aber wenn ich natürlich bis eine Stunde vor dem Schlafen noch am Essen bin, dann wird sich das auf die Schlafqualität und auch auf meinen nächsten Morgen quasi mit auswirken. So, dann hast du gesagt, in die andere Richtung am nächsten Morgen, einige starten mit Kaffee. Gegen Kaffee am Morgen schwarz spricht erstmal gar nichts. Für die allermeisten Menschen, es sei denn, deren Stresssystem ist völlig aus den Fugen geraten, dann könnte es zu einer Art Überreizung kommen. Aber prinzipiell ist Koffein ein Taktgeber und kann verwendet werden. Was aber chronobiologisch noch besser funktioniert, ist Licht am Morgen. Und das ist das, was ich eben meinte, morgens Licht, abends Licht reduzieren oder ausmachen, würde ich noch einen Schritt weiter beschreiben. Jetzt hier im Moment, wo wir auch morgens ausreichend Licht eigentlich haben und wenn es nicht bewölkt ist, kann man beispielsweise rausgehen und nach draußen schauen. Bitte nicht direkt in die Sonne schauen, das wäre für die Netzhaut zerstörend. Aber quasi in den blauen Himmel schon reinschauen. Und dann sammelt meine Netzhaut blaue Lichtanteile auf und die werden im Gehirn in der inneren Uhr verarbeitet. Es wird auf Tag umgestellt, es wird Auswirkungen auf die Hormonausschüttung, auf die Cortisolausschüttung nehmen. Nicht als akuten Stressor, sondern eigentlich, dass wir zurück in diesen Rhythmus reinfinden können. Und Kaffee kann dabei eine Unterstützung sein, spricht erstmal nichts dagegen, aber man kann zum Beispiel, wie schon häufig erwähnt, morgens auch eine leichte bis intensive körperliche Aktivität mit einbauen. Und auch hier gilt, wenn ich in diese Regelmäßigkeit komme, ich habe jetzt eben von Regelmäßigkeit gesprochen, gleiche Uhrzeit ins Bett, gleiche Uhrzeit aufstehen, aber auch eine Regelmäßigkeit im Biorhythmus habe, morgens Licht, morgens körperliche Aktivität, abends Licht reduzieren, weniger körperliche Aktivität, nicht zu spät essen und das nicht nur 2-3 Tage mache, sondern auch eine Weile wiederhole, dann haben wir zumindest in der Grundstruktur die besten Voraussetzungen für einen erholsamen Schlaf, für ausreichend Schlafphasen von Tief- und REM-Schlaf, ausreichende Regeneration, kognitive und kreative Verarbeitung, die ausreichend stattfinden kann und eine Rückkehr in unseren individuellen Biorhythmus am Morgen, orientiert gerne am eigenen Chronotyp und dann wacht man morgens auch wieder auf und fühlt sich stabil und fit für den Tag.
Abschließend, Matthias, damit wir alle besser schlafen, wenn du uns 3 Tipps mit auf unsere kommende Nacht oder die kommenden Nächte geben würdest, welche 3 Schlaftipps sollten wir alle ausprobieren?
Fasse ich gerne nochmal zusammen. Morgens Licht an, 12 Stunden später Licht reduzieren. Entscheidet euch gerne orientiert an eurem eigenen Chronotyp. Wie gesagt, den Fragebogen kann man online mal ausfüllen, wann eure optimale Schlafenszeit ist. Geht zu dieser Zeit ins Bett, verbringt bis zum Aufstehen ungefähr 7-7,5 Stunden im Bett und steht am Morgen zur gleichen Zeit auf. Das Spannende ist, nach ein paar Tagen wird man merken, wenn es nicht irgendwelche anderen Probleme und Auffälligkeiten gibt, da muss man individuell durchaus nochmal mit drauf schauen, aber man kommt wieder zurück in seinen eigenen Rhythmus. Bereits nach 3 Tagen wird man erste Effekte spüren und wenn man in der Regelmäßigkeit drin bleibt, auch über das Wochenende hinaus, wird man in seinen eigenen Rhythmus zurückkehren. Regelmäßigkeit ist wirklich ein Schlüsselelement dabei, um morgens wach und fit zu sein.
Schlafen, Ein großes Mysterium und eine faszinierende Welt und, wie wir gelernt haben, essentiell für vielleicht auch ein längeres Leben. Denn nicht die Stunden im Bett allein entscheiden darüber, wie fit wir morgens sind. Entscheidend ist, ob unser Gehirn die Nacht auch wirklich so nutzen konnte, wie es eben unsere Evolution, unsere Biologie, ja unsere DNA auch vorprogrammiert oder vorgesehen hat. Im Tiefschlaf regenerieren sich, das hat Matthias gut erklärt, Muskeln, Gewebe, Immunsystem. Außerdem wird Wachstumshormon ausgeschüttet. Im REM-Schlaf verarbeitet unser Gehirn Erlebnisse, also es festigt Erinnerungen, es reguliert Emotionen. Fehlen diese Schlafphasen regelmäßig oder ist unser Schlaf dauerhaft zu kurz, dann steigt nicht nur das Risiko für Stoffwechselstörungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sondern Studien zeigen auch einen Zusammenhang mit einer erhöhten Sterblichkeit. Das ist ein faszinierender Fakt, wie ich finde. Gleichzeitig verändert schlechter Schlaf schon direkt am nächsten Morgen unseren Stoffwechsel. Auch das ist interessant. Wir haben mehr Hunger, mehr Appetit und es treten häufiger ungünstige Ernährungsentscheidungen auf. Also wer vielleicht ewig ein Leben lang schon irgendwie mit seinem Gewicht kämpft, überprüft auch mal euren Schlaf. Matthias, vielen Dank für diese wirklich spannenden Einblicke. Und Leute, wenn ihr Schlaffragen habt, also Fragen rund ums Thema Schlafphasen oder euren Biorhythmus, schreibt sie gerne direkt unter diese Folge bei Spotify. Und am Montag gibt's hier bei den Health Nerds dann schon die nächste Folge, unseren Deep Dive. Bis dahin, Leute, bleibt gesund und schlaft gut.
Vielen Dank.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.